Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Heute ist der Schauspieler Milan Peschel mein Gast. Haben Sie vielleicht schon gehört, wurde in der Studio 9 Sendung schon angekündigt. Ausgebildeter Theatertischler, gefeierter Theater- und Filmschauspieler und Regisseur. Schön, dass Sie am heutigen Feiertag in Berlin so früh bei uns auf der Matte stehen. Willkommen in unserer Sendung, Milan Peschel. Und danke für die Blumen zum Frauentag.
Ja, toll. Bitte, gerne.
Stehen jetzt hier auf dem Tisch richtig schöne, leuchtende Tulpen. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen. Da hatte der 8. März, der Internationale Frauentag, ehrlich gesagt, lange Zeit für mich überhaupt keine Bedeutung. Blumen hat mir noch nie jemand geschenkt am 8. März. Das war eigentlich erst so Ende der 80er ein Anlass, um journalistisch über drängende Defizite in der Frauen- und Familienpolitik zu berichten. Das war bei mir so die Sozialisation. Gewalt gegen Frauen, Abtreibung, all diese Themen haben wir am 8. März behandelt. Ich ahne nun, bei Ihnen als Ostberliner hat der 8. März eine ganz andere Besetzung, Milan Peschel. Welche Bedeutung hatte der Frauentag in Ihrem Leben und welche hat er immer noch?
Also das hat sich bei mir so in die DNA irgendwie eingeschrieben, dass der Frauentag der Tag ist, wo man den Frauen Blumen schenkt, wo man ihnen auch vielleicht mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt. Und das fing bei der Mutter an, ne? In der Schule schon wurde dann, oder im Kindergarten wurde der 8. März vorbereitet, da wurde dann irgendwas Kleines gebastelt oder eine Grußkarte geschrieben für die Mutter oder so. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Alle Frauen in meiner Umgebung, die bekommen heute alle Blumen. Also meine Mutter bekommt natürlich Blumen, aber meine Frau auch und meine Tochter kriegt auch Blumen. Mhm. Und wenn ich gerade am Theater bin und probe, zum Beispiel, oder an einem Filmset oder so, dann bringe ich auch immer für jede Frau, die da beteiligt ist, eine Blume mit.
Also die Volksbühne, die blühte, ja? Am 8. März?
Ja, ich glaube, in der Volksbühne habe ich nie am 8. März probiert. Da kann ich mich
in
gar nicht so richtig
Jahren.
Drin. Ja, da kann ich mich gar nicht so dran erinnern. Aber wenn ich als Regisseur unterwegs bin und da fällt das auch ganz oft in die Zeit, da habe ich dann allen Beteiligten immer was mitgebracht.
Milan Peschels größter Erfolg war die Hauptrolle in Andreas Dresens Krebsdrama Halt auf freier Strecke. Dafür hat er den Deutschen Filmpreis bekommen. Die Rolle des Ex-Polizisten Andi in der Comedy-Serie Doppelhaushälfte, die ist ihm auf den Leib geschrieben. Doch am lautesten schlägt Milan Peschels Herz, glaube ich, doch fürs Theater. Aktuell hat er im Osten einen Western inszeniert. Stoff für diese Stunde. Wenn Serien einen Ohrwurm landen, dann machen sie noch süchtiger. So geht's mir mit der ZDF-Neo-Serie Doppelhaushälfte und mit diesem Lied.
Schatzi, Hasi, Mausi, Baby, falls du nach mir schaust, ich jam unten mit dem Jungs im Keller.
Hatzi, Hasi, Mausi, Baby. Man könnte sagen, ist ja mehr als politisch unkorrekt an diesem 8. März. Aber nein, das Lied ist genauso selbstironisch wie die gesamte ZDF-Neo-Serie Doppelhaushälfte, aus der dieser Song stammt. Milan Peschel spielt darin eine der Hauptrollen, den Ex-Polizisten Andi. Warum lieben Sie diese Figur?
Ja, ach, ich liebe Andi, weil ich hatte beim allerersten Lesen hatte ich das Gefühl, das ist mir, wie man so sagt, ins Maul geschrieben.
Ja.
Ich hatte sofort eine Verbindung zu diesen Texten, auch zu seinem Hang dazu, ins Fettnäpfchen immer zu treten. Und ich mochte Andi von Anfang an, weil der so, ja, weil sich hinter dieser ganzen aufgeplusterten Fassade und dieser Besserwisserei oft und so, eigentlich ein sehr verletzlicher Mann befindet, der, der unbedingt Aufmerksamkeit braucht und
den ja, man auch irgendwie mag, obwohl er so schrullig ist.
Den mag man eben, weil man merkt, dass das alles nur Fassade ist, dass das eigentlich alles so ein bisschen Hochstapelei ist, so sein ganzes Anditum. Und eigentlich ist das alles nur ein riesiger Schrei nach Liebe wahrscheinlich.
Bei einer Folge der Doppelhaushälfte, da haben Sie ja auch selbst Regie geführt. Wie geht das? Spielen ja, und gleichzeitig
genau.
Regie führen?
Regie gespielt.
Regie gespielt.
Da war er wieder, der Hochstapler.
Wie geht denn das gleichzeitig?
Gut? Na, beim Film geht es ja ganz gut, weil man kann ja die Ausspielung dann sehen, nachdem man jetzt einen Take gedreht hat. Aber, also um ganz ehrlich zu sein, diese Serien da beim ZDF Neo, also jedenfalls weiß ich es von meiner, die sind so ganz schön unterfinanziert und man muss also sehr viel Material pro Tag drehen. Da hat man nicht viel Zeit, so vieles auszuprobieren und so, ne?
Und sind die Dialoge tatsächlich so geschrieben, wie sie sprechen? Also wird nicht groß improvisiert?
Nee, die sind eigentlich so geschrieben. Mhm. Ja. Ja, nee, manchmal, natürlich ändert man manchmal ein bisschen was, aber grundsätzlich so standen die schon so da. Deswegen hat mich das auch so begeistert, als ich das beim ersten Mal gelesen habe. Und ich dachte wirklich, die Rolle ist direkt für mich geschrieben. Und so bin ich dann auch ins Casting gegangen. Weil ich dachte, hier findet ein Casting für die anderen statt. Aber das Casting war für mich eigentlich. Und da waren auch noch ganz andere Kaliber am Start an dem Tag. Aber das habe ich erst viel später erfahren.
Wer denn?
Ich glaube, Kurt Krömer hatten sie noch da an dem Tag. Oder Benno Fürmann, Florian Lukas.
Wie schaffen Sie das, haben ja schon häufiger so ulkige Typen gespielt, das Publikum zum Lachen zu bringen? Was geht da vor in Ihnen, wenn Sie eine Pointe landen wollen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Andi. Man möchte Aufmerksamkeit.
Ja, aber es ist ja so ein schmaler Grat, nicht lächerlich zu werden.
Ja.
Und das ist er nicht.
Naja, ich glaube, wenn man also bei mir ist es so, ich stelle mich gerne fürs Lachen der anderen zur Verfügung, so, weil ich Lachen extrem wichtig finde. Ich finde, es gibt in dem Stück, was ich in Schwerin jetzt inszeniert habe, den schönen Satz, der ist nicht von mir. Ich verstehe es bis heute nicht, warum man dem tragischen Ernst viel mehr Bedeutung beimisst und viel mehr Wahrheitsgehalt beimisst als der Komik, als dem Lachen. So ungefähr geht der Satz. Mhm. Und das finde ich eben auch. Also ich finde da, also wovor sich ja Diktatoren am meisten fürchten, sind Komödien, weil sie da der Lächerlichkeit preisgegeben werden und in, ja.
Ja, und wir lachen natürlich auch über das bisschen Andi in uns, in jedem von uns, oder?
Wahrscheinlich, ja. Also wir können das aber, wir können ja, absolut. Und wir können das aber, also das alles bei ihm belassen sozusagen und uns trotzdem darin irgendwie spiegeln. Und ja, also solche Figuren sind dann wie die Stellvertreter so, ne? An denen man das sehen und abarbeiten und leisten kann irgendwie. Und aber grundsätzlich so, also wollte ich schon immer, dass eigentlich wahrscheinlich, dass die Leute in meiner Umgebung gute Laune haben. Und deswegen stelle ich mich auch gern dafür zur Verfügung, indem ich die Leute über mich lachen lasse.
Das ist die eine Seite. Man kann auch über sie weinen. Im Film von Christian Schwocho, Je suis Karl zum Beispiel, ging mir das so. Aber natürlich auch in Andreas Dresens Halt auf freier Strecke. In beiden Filmen bringen sie das Publikum zum Weinen und schaffen das, dass man mit dieser Figur mitleidet.
Das ist ja schon mal aufgefallen, dass ich einen Hirntumor habe. Als ich hier liege und sehr, sehr krank bin.
Nee, warum liegst du denn die ganze Zeit?
Sehr, sehr krank.
Immer nur um deinen Tumor. Ja, ist ja klar, dass du irgendwann sterben musst. Aber ich muss hier weitermachen. Ich muss mit der ganzen Scheiße weitermachen. Mit dem Haus, mit den Kindern.
Milan Peschel in Andreas Dresens Halt auf freier Strecke. Der junge Familienvater, der an einem unheilbaren Hirntumor erkrankt, der verzweifelt ist, weil er noch nicht sterben will. Ein existenzielles Drama. Inwieweit wächst Ihnen so eine Rolle wirklich ans Herz? Oder inwieweit wachsen Sie selbst als Person an so einer Rolle?
Tja, das kann man, also ich weiß gar nicht, ob man das aus der Innenansicht so sagen kann, wie ich daran gewachsen bin. Ich war froh, als es vorbei war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Beschäftigung, die permanente Beschäftigung mit dem Tod und mit dieser Krankheit, also einen auch ganz schön so an seine Grenzen kommen lässt, aber gleichzeitig ja, hat mich das wie so stärker gemacht und ich dachte, was für ein Glück ich habe. Ich habe quasi alle Stadien und Phasen dieser Krankheit äußerlich durchlebt. Und
das Sterben auch.
Das Sterben auch. Aber es war eben nur äußerlich, ne? Und ich bin irgendwie, dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen sozusagen. Also ich habe es überlebt. Und das ist natürlich den Leuten nicht vergönnt, die wirklich so eine schlimme Krankheit haben oder die überhaupt eine schlimme Krankheit haben und daran sterben müssen. Und ja.
Aber ich kann mir vorstellen, so ein Andi, ja, der lustig ist, den legt man ab und geht nach Hause und das Leben geht weiter. Aber so ein sterbenskranken Menschen oder auch diesen traumatisierten Mann, der seine Familie durch einen Terroranschlag verloren hat, das kann ich mir schwer vorstellen, das einfach so abzulegen. Das nimmt man doch mit.
Ja, man nimmt immer ein bisschen was mit, aber man lässt auch ganz vieles so an der Garderobe dann hängen. Also wenn man das Kostüm auszieht und sich abschminkt und Sie sehen ja, also wenn Sie den Film sehen, sehen Sie ja nur die Ausschnitte sozusagen des Drehtages.
Ja, ich würde gerne mal das ganze Making-of sehen.
Was zwischen den dramatischen und den ganz schlimmen Szenen passiert, das sehen Sie ja nicht. Also wir ermutigen uns da natürlich auch gegenseitig, auch mit Lachen und so, ne? Das ist sogar ganz wichtig, weil es einem Kraft gibt. Also ich glaube, so viel wie mit Andi bei Halt auf freier Strecke habe ich selten wieder gelacht.
Wirklich, ja?
Ja, das war auch wie so eine Art, sich so am Leben zu erhalten irgendwie. Wir haben auch immer davon gesprochen, dass wir hier eigentlich eine Komödie drehen. Einfach nur aus Selbsterhaltungstrieb, so um dann nicht in dieses schwarze Loch reinzufallen, ja. Und wir haben auch gut gefeiert und gut gegessen und so.
Und sind Sie dann so der Spaßmacher am Set?
Ja, auch, ja. Ich kann auch andere gut anstiften, aber wahrscheinlich bin ich's, ja.
Milan Peschel, wie haben Sie Ihre Spiellust entdeckt?
Wahrscheinlich war die schon immer da und ich habe dann im Ferienlager, ich glaube, ich muss 9 gewesen sein oder so, da habe ich mich dann bei der Theatergruppe mit angemeldet. Ich weiß gar nicht mehr, warum, also wahrscheinlich wollte ich mich nicht sportlich betätigen oder ich habe keine Ahnung. Oder die haben gesagt, ach, der Kleine da, der sieht ganz niedlich aus, der muss beim Theater mitmachen. Und und nach dem Ferienlager, das waren 3 oder 4 Wochen so, bin ich nach Hause gekommen und habe meiner Mutter ganz stolz verkündet, dass ich jetzt gerne Schauspieler werden möchte, wenn ich mal groß bin. Und daraufhin hat sie sich in Bewegung gesetzt, hat geguckt, wo Kinder sowas machen können in einer Arbeitsgemeinschaft irgendwo. Und dann sind wir auf das Haus der jungen Pioniere German Titoff gekommen, das gleich neben dem Theater der Freundschaft war in Lichtenberg.
Berlin, Ost-Berlin.
Ost-Berlin, genau. Mhm. Und da gab es eine Sprechergruppe und da hat sie mich angemeldet und habe ich ein Gedicht auswendig gelernt vom Jungen, der sich nicht waschen wollte, habe das da vorgetragen. Und Heike Budrus, die Leiterin, hat gesagt, ja, okay, den nehmen wir, der kann mitmachen.
Der Junge, der sich nicht waschen wollte, das haben Sie sich selber ausgedacht, ausgesucht?
Ja, ich hatte ein Kinderbuch, da war unter anderem so ein Gedicht drin, irgendwie, ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie es ging, irgendwas mit, also meiner Mutter wüsste das jetzt wahrscheinlich, ich wasche mir nicht den Hals, nicht gerne jedenfalls, so fing es an. Und meine Fingernägel sehen aus wie schwarze Segel, ja.
Wie schwarze?
Wie schwarze Segel, ja.
Und da sind Sie dann zu dieser Theatergruppe
gegangen? Genau, da war ich in der Theatergruppe, dann löste die sich irgendwie auf, da muss ich so um die 13 oder 14 oder so gewesen sein, dann löste sich irgendwie auch mein Wunsch so ein bisschen auf, das kam mit der Pubertät zusammen, so, dann wollte ich mich nicht mehr so auf Bühnen zeigen oder so und wollte mich wahrscheinlich so verkriechen, mehr so, wie das so ist halt in der Pubertät. Und dann später, als ich schon Bühnentechniker an der Volksbühne war, so mit 18, 19 oder so, kam die Lust zu spielen, irgendwie wieder zu mir. Wahrscheinlich, weil ich da die Schauspieler immer abends beim Applaus gesehen habe oder so.
Aber warum sind Sie nicht gleich Schauspieler geworden? Warum dieser Umweg über die Bühnentechnik? Also ganz konkret nach der 10. Klasse Ausbildung zum Theatertischler an der Berliner Staatsoper.
Ja, weil ich wollte nicht, wie gesagt. Also mit 16 ist man auch noch in der Pubertät und ich wollte gerne irgendwas mit Kultur oder mit Kunst machen. Das wusste ich schon. Nee, auf die Bühne hat es mich damals dann zu der Zeit gerade nicht gezogen. Mhm. Und deswegen, ich konnte auch das Abitur nicht machen. da hätte ich mich verpflichten müssen, Offizier zu werden oder Lehrer zu studieren. Das wollte ich alles nicht. Und dann dachten wir, naja, ich könnte ja eine Ausbildung machen. Und so, so kam ich dann irgendwie also an die Volksbühne. Da habe ich, mit der habe ich meinen Ausbildungsvertrag gemacht. An der Staatsoper wurden alle Tischler von den Berliner Theatern ausgebildet. Mhm. Und so bin ich dann da gelandet.
Waren ja gleich zwei Top-Adressen, ne? Staatsoper und Volksbühne. Und da wurde dann aber dieses Jucken-Schauspiel doch irgendwie machen.
Ja, also irgendwie habe ich das gepiekt. Ja, ja. Ich habe das gesehen, wie die abends immer ihren Applaus bekommen haben und dachte so, ach, es wäre schon ganz gut, wenn ich da
mich
stehen würde.
Mich sieht hier keiner.
Ja, mich sieht hier keiner und ich würde das schon ganz gerne machen. Dann habe ich das so in die Wege geleitet mit einem Freund zusammen. Damals haben wir ein Stück erarbeitet zusammen mit einer Regisseurin, haben das auch so an kleineren Bühnen in Ost-Berlin gezeigt. Ja, und so kam der Wunsch dann langsam wieder und dann habe ich mich irgendwann an der Schauspielschule beworben.
Was haben denn die Kollegen von der Bühnentechnik gesagt? Also es kostet ja auch erstmal Mut zu sagen, ich wechsle hier die Seite.
Ach, die sagen nicht viel.
Nö, mach mal.
Die nehmen es so zur Kenntnis. Ach, da sind schon einige durchgegangen bei der Bühnentechnik, die dann später Schauspieler geworden sind.
Schauspielschule, und zwar die Schauspielschule, Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin ab 1991. Was war denn das für ein Jahrgang? Wer hat da mit Ihnen studiert?
Also Boris Aljinovic zum Beispiel war in meinem Jahrgang, der war mal eine Zeit lang Tatortkommissar, Jenny Schiele, Robert Kuchenbuch, ja, manche sind auch schon tot, Robert Galinowski zum Beispiel, der ist im letzten Jahr verstorben, der war auch dabei, ja, naja, ja, also unser Jahrgang war nicht so ein bisschen, also der war irgendwie, glaube ich, nicht so beliebt an der Schule. Wir galten so ein bisschen als renitent und lustlos und faul. Ich habe mich da ganz wohl gefühlt eigentlich in der Gesellschaft von diesen Leuten. Wir haben auch neulich nochmal ein kleines Treffen gemacht mit einer Gruppe von Leuten von unserer ersten Inszenierung am Theater. Also es war nicht von unserer Schauspielschulklasse, sondern von diesem Stück, was wir gemacht haben. Mhm. Und das war sehr schön. Und ja, also ich mochte die Leute da irgendwie ganz gerne.
Nach der Ausbildung gab es Engagements in Potsdam, in Senftenberg und dann ab 1997 das feste Engagement im Ensemble der Berliner Volksbühne zur letzten Spielzeit des Intendanten Frank Castorf. Wie war dieses Zurückkommen in einer neuen Rolle?
Aufregend. Ich war schon sehr, sehr aufgeregt, da noch wieder hinzukommen als Schauspieler. Ein paar Jahre vorher war ich noch Bühnentechniker da. Jetzt Schauspieler.
Und Castorf.
Naja, klar. Und die Arbeit mit Castorf. Also ich meine, ich war da 11 Jahre engagiert. Ich habe mindestens einmal im Jahr eine Arbeit mit Frank Castorf gemacht und war jedes Mal wahnsinnig aufgeregt vor der Konzeptionsprobe. Ich habe mich irre gefreut, Teil davon zu sein. Ich war auch schon als Bühnentechniker war ich Fan seiner Arbeiten und bin es bis heute auch und bin großer Bewunderer seiner Kunst und manchmal bin ich auch genervt, aber das ist halt so bei seinen Stücken, da ist man zwischendurch auch genervt. So, aber ich liebe und verehre ihn auch sehr und also ja, das ich war immer sehr sehr aufgeregt und erregt und fand das aber auch jetzt so von heute aus betrachtet gar nicht schlimm, sondern eher gut, weil man bleibt so aufmerksam und wertschätzt die Dinge auch.
Wie wichtig war das für Sie, an einer Ost-Berliner Bühne zu arbeiten? Das war ja nach dem Mauerfall.
Ja, auch das war für mich gar nicht anders vorstellbar. Also Mich hat die Schaubühne zum Beispiel auch nie so interessiert. Ich habe das nicht. Meine Kolleginnen vom Studium, die haben mich da auch mal mitgenommen und so. Ich habe das aber nicht so richtig verstanden, was da praktiziert wurde. Wie gesagt, ich war da damals schon von Castorf infiziert und das war mir alles viel zu brav und langsam und gefühlig und an der Volksbühne wurden Theorien diskutiert und wurde viel existenzieller gespielt und geschrien. Es war nie moderat und also das war für mich gar keine Frage. das musste, also ich wollte unbedingt gerne an die Volksbühne. Mhm. Ja, also wäre auch gar kein anderes Theater für mich in Frage gekommen.
Warum sind Sie gegangen?
Ich bin gegangen, weil ich...
Irgendwie ja auch geblieben, aber eben nicht mehr fest.
Ja, ich bin gegangen da nach 11 Jahren, weil ich wollte verschiedene andere Sachen auch machen. Ich hatte angefangen zu inszenieren selber. Das mit dem Drehen hatte so langsam Fahrt aufgenommen und ich wollte selber frei über meine Zeit entscheiden können und verfügen können und wollte nicht immer fragen müssen, obwohl die Volksbühne da auch immer sehr, sehr großzügig war. Also Frank Kassow wusste schon, dass es für seine Schauspieler wichtig ist, nicht nur in finanzieller Hinsicht zu drehen, sondern auch um andere Erfahrungen nochmal zu sammeln und mit anderen Erfahrungen auch wieder zurückzukommen ins Theater. Und trotzdem habe ich aber gemerkt, ich muss jetzt hier mal aufhören erstmal. Ja.
Milan Peschel, haben wir schon gehört, hat als Schauspieler noch bei Frank Castorf an der Berliner Volksbühne angefangen. 11 Jahre war er festes Ensemblemitglied, ist dem Haus bis heute sehr verbunden. Und besonders intensiv wurde dann die Zusammenarbeit mit dem Regisseur René Polesch, späterer Intendant. Jetzt vor gerade mal 11 Tagen wurden wir von der Nachricht geschockt, dass René Polesch unerwartet mit nur 61 Jahren gestorben ist. Milan Peschel, was schoss Ihnen durch den Kopf, das Herz, durch Mark und Bein, als Sie davon erfahren haben?
Ja, ich konnte es einfach nicht glauben. Also ich fühlte eine wahnsinnige Traurigkeit und Leere und fühlte mich auch alleingelassen. Hatte das Gefühl, jetzt ist meine Zeit als Bühnenschauspieler vorbei.
Die letzten Produktionen an der Volksbühne waren alle
mit René Polesch.
Fünf insgesamt. Mit
René. Also die letzten an der Volksbühne, ja, das waren noch die drei in der letzten Castorf-Spielzeit 2016/17, haben wir 3 Stücke gemacht, zusammen mit Martin Wuttke und Tristan Pütter, die waren auch in allen 3 Stücken mit dabei. Und dann haben wir am Deutschen nochmal eine gemacht, am Deutschen Theater 2019, die aber nicht so oft gespielt wurde, wegen der Pandemie. Und dann haben wir jetzt vor, ich glaube, ja, so Weihnachten 22 rum ungefähr, hatten wir Premiere mit dem Stück Und Jetzt, zusammen mit Franz Beil und Martin Wuttke. Und das sollte dieses Jahr weitergehen. Wir wollten jetzt im Herbst, im November, Dezember so, sollte Premiere sein von einem neuen Stück. Und ja, dazu wird es jetzt nicht mehr kommen, leider. Und
weil Sie das gerade ansprechen, dieses Stück Und Jetzt, diesen Polesch-Abend. Ich habe auf Ihrem Instagram-Account einen mitreißenden Ausschnitt aus dieser Produktion gefunden. Da lebt ein Stück DDR-Theatergeschichte wieder auf. Ein Arbeitertheater aus Schwedt.
Das hatte einen Wumms, eine Dringlichkeit. Als wenn dich der Blitz trifft, da schießt du aus den Socken. Darum ging es eben, eine Maschinerie im Kopf zu haben, die dich mit unbeirrbarer Präzision zerreißt. So, und wo findest du die Präzision? Ist ja mit dem Denken, das auf der Straße liegt, nicht zu machen. So ein spießiger Inlineskater-Marathon. Ein bürgerlicher Dreck, eine Scheiße. Nein! Wir sperren hier alle Straßen ab und führen stattdessen jetzt hier Brechts Mutter auf. Mindestens 30 Kreuzungen in Berlin. Ob die wollen oder nicht.
Ja, geschult an Henry Hübchen, wie man hört.
Was war das Besondere an dieser Produktion für Sie?
Ach, das war immer besonders und toll, mit René zu arbeiten, weil man in einem dauernden Gespräch war. Ne? Ich habe mich neulich mit Martin Wuttke darüber unterhalten und der hat gesagt, ihm ist der Gesprächspartner gestorben. Mit dem hat er 20 Jahre lang eigentlich ein Gespräch geführt, das jetzt abrupt beendet wurde. Und ich bin ja erst viel später zu diesem Gespräch dazugekommen, eben 2016. Und hatte aber das Gefühl immer, ich bin total willkommen und bin eingeladen, mitzureden und auch zu fragen, wenn ich was nicht verstehe oder meine Sicht auf die Dinge darzulegen. Und das hat auch die Vielschichtigkeit dieser Abende auch erklärt. Also da wurde ja kein Wort gesagt, das wir nicht sagen wollten oder so, oder zu dem wir keine Beziehung irgendwie haben.
Also das war auch die Arbeitsweise.
Das war die Arbeitsweise von René.
Keine festgefügten Texte, die sie auswendig lernen, sondern die Stückentwicklung.
Genau, also wir haben uns nie als Dienstleister begreifen müssen. Und das ist, und damit hat René auch das Theater irgendwie auch revolutioniert, muss man sagen. Ne? Und hat auch starken Einfluss gehabt auf mein Denken und Agieren auch seitdem im Theater. Und ja, dafür bin ich ihm wahnsinnig dankbar, und das macht diesen Verlust auch so schmerzlich, weil wir hätten da, also ich hätte mich so gefreut, noch so viel weitere Sachen mit René und Martin zu machen. Und ja, und dass das jetzt vorbei ist, ist man vergisst das so im Alltag irgendwie jetzt, so die letzten Tage. Ich habe vorhin ja gesagt, man gewöhnt sich irgendwie dran. Aber wenn wir jetzt so darüber sprechen oder so, dann könnte ich glatt in Tränen ausbrechen, weil es mich so traurig macht, ja.
Ich habe mich gefragt, wie das jetzt an der Volksbühne ist. Ich stelle mir das so schwer vor, diese Stücke jetzt zu spielen. Sie werden das machen. Sie haben mir auf dem Gang ins Studio gesagt, sie freuen sich darauf. Warum?
Ich freue mich darauf, weil ich das ja mit den beiden anderen zusammen erlebe, und wir können unserer Trauer und unserem Schmerz irgendwie Ausdruck geben. Und wir sind dabei nicht allein, da werden viele Leute dabei sein und auch darum wissen und diesen Schmerz oder diese Trauer vielleicht auch empfinden. Ja. Und wie es so schön heißt, geteiltes Leid ist halbes Leid, und so wird es da auch sein. Und
haben Sie von Polish was gelernt, was Sie selbst als Regisseur jetzt umsetzen?
Ganz viel, also ganz viel. Ich habe irgendwann auch aufgehört, Stücke oder Romane für die Bühne zu bearbeiten, sondern such eigentlich so nach Themen oder Formen, in die man dann Inhalte reingießen kann, sozusagen, gemeinsam mit den Schauspielern und Schauspielerinnen. Also viel mehr mit denen in Dialog zu treten und erstmal zu gucken, was wirft das für die Schauspieler und Schauspielerinnen ab? Ne? Also was wirft das für die Leute, die da auf der Bühne stehen, ab? Und um dann zu gucken auch, ja.
Ja, und was werfen die zurück?
Und was werfen die zurück? Und da kommt auch ganz viel zurück. Das ist toll. Ich mache immer Vorschläge so, oder ich montiere Texte zusammen, und das sind erstmal Vorschläge, die sind doch oft sehr, sehr lustig, und dabei entdeckt man dann auch, bei diesem Prozess entdeckt man dann auch Inhalte, die einen interessieren oder die einen nicht interessieren oder wo man eine andere Meinung dazu hat. Und so kommt man in Gespräch. Das geht bis zu nächtlichen E-Mails, die ich dann irgendwie bekomme und die ich dann noch versuche, in den Text mit einzuarbeiten. Und also es findet wirklich eine ganz andere Art von Austausch nochmal statt. Und ich würde sagen, jetzt im Fall von der Arbeit in Schwerin, dass von dem Glück, was die Schauspieler da erleben auf der Bühne, auch die Zuschauer daran partizipieren, dass die auch was davon haben.
Chico Zitrone im Tal der Hoffnung heißt das Stück, reden wir gleich drüber. Die Liste der Regiearbeiten von Milan Peschel, die ist nicht ganz so lang wie die seiner Theaterrollen, aber auch ganz schön umfangreich. Vor allem auch die vielen verschiedenen Theater, an denen er inszeniert hat. Von Berlin aus kreuz und quer durch die Bundesrepublik, aber auch Dänemark und Schweden waren dabei. Wie inszeniert man auf Dänisch, ohne die Sprache zu können? Oder können Sie die?
Nee, also Schweden ist übrigens nicht dabei, sondern nur Dänemark.
Ah.
Nee, ich habe auf Englisch ja inszeniert, und die Schauspieler haben dann Dänisch gesprochen. Ja, sie sind halt sehr gutwillig dort. Ich meine, als Ostberliner ist auch mein Englisch relativ rudimentär, würde ich sagen. Es wird dann immer besser in der Arbeit selber, aber in Dänemark hat man mit sehr gebildeten Leuten zu tun, und die verstehen auch alle ganz gut Deutsch. Was war jetzt nochmal die Frage eigentlich?
Naja, wie das funktioniert. Die spielen was und sie verstehen das dann auf der anderen Ebene.
Naja, man versteht ja auch, also man, ich bilde mir ein, jedenfalls zu verstehen oder zu hören, wenn jemand etwas, das er sagt, ernst meint. Oder wenn er, ich glaube, auch einen direkten Ton im Dänischen erkennen zu können. Im Chinesischen vielleicht nicht so. Ich weiß gar nicht, ob es da sowas gibt, irgendwie so einen wirklich direkten Ton. Aber ich glaube, hier in Europa kann ich das schon halbwegs einschätzen. Und das ist wie eine Musik, eine Sprachmelodie, eine Musik. Und außerdem weiß ich ja auch, also in dem Fall, da habe ich die letzte Arbeit war Tartuff, die ich gemacht habe zum Beispiel. Also weiß ich ja auch, was im Text so oder im Stück vor sich geht.
Okay, das war dann nicht so freie Stückentwicklung.
Nee. Mhm. In Dänemark waren das immer Stücke.
Mhm. Mhm. Jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin mit Chico Citrone im Tal der Hoffnung nach Motiven aus amerikanischen B-Movie-Western. Das führt ja irgendwie ein bisschen in die Irre, oder? Denn in diesem Western geht es ja nicht um den Westen, sondern um den Osten.
Ja, naja, ich wäre auch vorsichtig mit der Behauptung, dass das ein Western ist, den wir da sehen, weil Western ist ja eigentlich ein Filmgenre. Ja. Und dieses Genre, das kann man ja gar nicht aufs Theater verpflanzen.
Außer Cowboyhüte, die gibt's.
Na klar, man kann sich so an bestimmten Bildern irgendwie bedienen, ne? Man kann bestimmte Zeichen quasi auf die Bühne bringen. Aber was aber interessant ist, ist irgendwie über die Funktion von Duellen zu reden zum Beispiel. Und oder über jemanden zu reden, der in die Stadt kommt und Unruhe stiftet und die Leute mit durch seine Anwesenheit in extreme Existenznöte und Ängste und Verwirrung stößt. Und das heißt, in dem Stück an einer Stelle, zwei Typen stehen sich gegenüber zum Duell und anstatt zu schießen, fangen sie einen Diskurs an. Mhm. Ist doch lustig, wird gesagt. Und ja, das finde ich auch lustig. Die Vorstellung also würde uns von ganz vielen Übeln befreien, wenn wir nicht immer sofort aufeinander schießen würden oder uns verbal beleidigen würden, wie es im Internet passiert, sondern anfangen würden, eben wirklich miteinander zu reden und uns nicht Gewalt anzutun.
Und das beziehen Sie auf den Ost-West-Diskurs oder worauf?
Ja, das hat sich ein bisschen so ergeben. Also als ich hatte gerade auch das Buch von Dirk Oschmann gelesen, der Osten, eine westdeutsche Erfindung, und fand das eher ähnlich wie eine Figur aus dem schönen Western, auf der Kugel stand kein Name, wo ein Killer in eine Stadt geritten kommt und alle wissen, das ist ein ganz schlimmer Killer, aber die wissen nicht, wen er umbringen soll. Und dadurch die ganze Kleinstadt so in Angst und Panik versetzt. Das fand ich, hat Dirk Oschmann ja auch mit vor allem mit Westdeutschland geschafft, dass er wie so in so ein Wespennest gestochen hat eigentlich und mit seiner Polemik, die ja inhaltlich nichts Neues war, aber der Ton war eben neu. Das fand ich auch so toll an dem Buch. Und ja, das haben wir dann zum Beispiel irgendwie so ein bisschen miteinander verbunden. Und natürlich redet man auch über den Ort, an dem man das macht. Und das ist nun mal Schwerin. Und Schwerin ist die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern und ist eine Kleinstadt im Osten.
Aber die Schauspieler sind nicht nur Ostler.
Nee, die Schauspieler sind nicht nur Ostler. Nee, gibt doch, also unser Ensemble waren vier aus dem Westen, vier aus dem Osten. Mhm. Ja.
Und dann haben Sie mit denen auch über das Oschmann-Buch diskutiert.
Genau, wir haben auch darüber gesprochen. Es gab auch Gegenmeinungen und die finden sich auch alle in unserem Abend wieder. Mhm. Ja. Aber wir reden auch über die Begeisterung für Western, für B-Movies. Wir reden über ganz viele Sachen und machen auch ganz viele alberne, lustige Dinge und es gibt auch sehr schöne poetische Bilder. Es gibt eine ganz tolle Bühne.
Dürfen wir ruhig erwähnen. Magdalena Musial, ihre Frau, hat die Bühne und die Kostüme gemacht. Da hat unser Theaterkritiker Michael Lages besonders herausgehoben in seiner Theaterkritik, die Bühne und die Kostüme. Ja. In diesem Fall, Sie arbeiten ja schon mehrfach zusammen, ne?
Ja, genau. Wir arbeiten seit 2011 zusammen.
Was ist denn so toll an der Bühne?
Naja, hier gibt es zum Beispiel so ein, weil ich gerade so von so poetischen Momenten sprach, sie hat so ein Pferd erbauen lassen in der Werkstatt, was uns mal begegnet ist in einem Film von Dennis Hopper, in einem Western, The Last Movie hieß der Film, da gab es verschiedene Utensilien, also ganzes Kameraequipment und Lichtequipment wurde von so einer peruanischen Dorfbevölkerung aus Stöckern nachgebaut. Und auch, unter anderem auch ein Pferd. Und dieses Pferd haben wir eben das nachbauen lassen nochmal in der Werkstatt des Schweriner Theaters. Und das ist eben nur so aus so ganz feinen Stöckern so zusammengesetzt, also ganz luftig. Und das fliegt dann bei uns auch so durch den Raum. Und das, ja, ich finde das ein wunderschönes Kunstobjekt, einfach dieses Pferd.
Und wie viel Freiheit lassen Sie da Ihrer Frau?
Na, sie ist eigentlich die erste. Sie übernimmt quasi die erste Autorenschaft. So, sie muss ja eine Bühne erarbeiten.
Sie hat die Idee.
Ja, sie muss eine Bühne erarbeiten, wo es noch gar keinen Text gibt eigentlich. Ne? Also sie wusste schon, wir wollen uns so ein bisschen mit Western befassen oder wollen vom Western aus losgehen, den Osten zu entdecken in dem Fall. Das wusste sie schon. Aber was dann da genau passiert in dem Stück oder so, das weiß sie ja noch gar nicht, wie die Dialoge aussehen. Und da muss sie schon mal was entwerfen. Und das ist dann für mich auch wieder eine Vorgabe quasi.
Und dann haben Sie aber als ursprünglich gelernter Bühnentischler natürlich auch die Idee, wie man das handwerklich umsetzen könnte.
Ja, natürlich. Aber die habe ich auch durch meine langjährige Erfahrung als Schauspieler und auch Regisseur natürlich, dass ich weiß, ich will eine Bühne gerne haben, mit der ich ganz viel machen kann, ne, wo ganz viel passieren kann auch.
Mhm. Chico Zitrone im Tal der Hoffnung wieder zu sehen am 15. und 17. März und viermal im April im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Regisseur und Schauspieler Milan Peschel, es gibt ja noch ein weiteres Talent. Er malt sehr gerne, am liebsten farbenfrohe Porträts von sich, von seiner Familie, von Freunden nach Fotovorlagen, habe ich mich gefragt, oder vor dem Spiegel oder mit Modell?
Nee, manchmal fange ich auch einfach nur so an. Also ich mach ganz viel auf dem iPad und fange dann einfach auch so an zu kritzeln und was lass was entstehen, von dem ich am Anfang noch gar nicht genau weiß, was es werden soll. Ich lasse mich auch überraschen. Ich habe jetzt angefangen zum Beispiel auch, also nicht auf dem iPad, aber das wieder mit richtigen Farben so, nicht zu drucken, aber so Abdrucke zu machen, ein Bild so auf eine andere weiße Fläche zu legen und das dann nur so abzudrucken oder drauf zu drücken, um zu gucken, was dann der Zufall davon so auf der anderen Fläche so hinterlässt. Und das finde ich auch ganz spannend gerade. Und
was gibt Ihnen das Malen?
Was gibt's mir? Ja, es befriedigt mich auf eine Art. Es macht mich glücklich, das machen zu können, mich so ausdrücken zu können. Ich weiß gar nicht, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, was mir das gibt. Ich glaube, ein Glücksgefühl wahrscheinlich. Es begeistert mich.
Ich habe neulich eine Malerin interviewt, die hat gesagt, sie würde niemals zu Hause ihre eigenen Bilder aufhängen. Ist bei Ihnen, glaube ich, anders.
Ja, bei mir ist anders. Da hängt alles voll. Aber nicht nur mit meinen Bildern, auch mit den Bildern meiner Frau. Die malt ja auch. Also bei uns malt eigentlich die ganze Familie. Meine Tochter malt und mein Sohn malt auch und kann sehr gut zeichnen und so. Und die Freundin meines Sohnes auch. Wir haben jetzt auch gerade noch ein paar Tage eine Ausstellung zu laufen hier im Prenzlauer Berg in der Winzstraße.
An was für einem Ort?
Im La Bohème, das ist so eine Begegnungsstätte, so eine soziokulturelle Begegnungsstätte, gleich neben der schönen Kneipe Herr Rossi, wo man sehr gut essen kann.
Also das lange Wochenende liegt vor uns.
Ja, und dann gibt's auch noch einen tollen Whiskyladen daneben. Da ist das La Bohème, geleitet von Uschi Krise, die wirklich da einen ganz tollen Job macht, schon seit vielen Jahren. Und und da hängen unsere Bilder noch bis zum 18. März. Ja.
Also eine Familienausstellung.
Genau.
Tatsächlich,
ja.
Von allen.
Ja, genau.
Sogar in der Serie Doppelhaushälfte haben Sie ein Bild reingeschmuggelt, oder?
Ja, die haben mich gefragt, ob ich, also ich habe es nicht reingeschmuggelt, die haben mich gefragt, die Ausstattung, ob sie da was aufhängen können von mir.
Und verkaufen Sie die Bilder?
Also ja, wenn jemand möchte, verkaufe ich die auch, ja.
Also mal gucken, was jetzt am Wochenende passiert. Milan Peschel, gibt es denn schon was, was Sie über die nächsten kommenden Film- und Theaterproduktionen erzählen können? Und dürfen?
Ja, also ich werde jetzt einen Krimi drehen fürs ZDF. Der heißt Danowski. Das ist eine Romanverfilmung. Es gibt inzwischen sind es glaube ich schon fast sieben Romane von Till Reiter über einen Kommissar mit einer Depression. Den spiele ich. Und da haben wir vor 6 Jahren schon mal einen Film gedreht und nehmen jetzt diese Reihe wieder auf mit dem ZDF. Das ist so, was als nächstes ansteht. Dann drehen wir die vierte Hälfte von der die vierte Staffel von der Doppelhaushälfte.
Ah ja, geht weiter, ja?
Ja, es geht weiter.
Mit wie viel Folgen?
Mit 10 diesmal sogar, glaube ich. Ja. Wow. Also jetzt kommt bald die dritte raus, irgendwann in diesem Jahr. Da sind es noch 8 Folgen, glaube ich. Und ja, jetzt das ZDF hat sich jetzt noch mehr gewünscht. Und ja, und dann mache ich auch wieder Theater. In Schwerin werde ich ein Stück machen. Das ist aber erst in einem Jahr. Mhm. Und am Ramazamba-Theater habe ich auch vor, was zu machen hier in Berlin.
Ja, ja, Inklusionstheater, genau. In Berlin. Mhm. Ja. Was machen Sie denn da?
Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ja, so, das sind so erstmal so die nächsten Pläne. Was mit der Volksbühne wird, das wissen wir noch nicht im Herbst. Da muss ich mich nochmal mit Martin Wuttke beraten oder mit dem Theater so. Ja, mal gucken.
Vielleicht lässt sich ja doch noch was aus dem angefangenen Polish-Material stricken.
Na, mal schauen, ja.
Milan Peschel, danke für diese schönen Einblicke heute und nochmal vielen Dank für die Blumen.
Ja, gerne.
Schön, dass Sie bei uns waren.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.